Podcast, der Stadtlohn-Podcast.
Herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst und an meiner Seite ist wie immer zu Anfang unserer Folgen unser Bürgermeister Berthold Dittmann. Hallo Herr Dittmann.
Hallo Herr Terhörst und natürlich hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts.
Alle herzlich willkommen bei uns. Herr Dittmann, einsteigen würde ich heute ausnahmsweise einmal mit ein bisschen Werbung in eigener Sache, wenn ich ganz ehrlich bin, denn der Podcast ist für den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis 2022 nominiert. Ich finde eine ziemlich coole Sache, weil der Pool, in dem wir da mitschwimmen dürfen, doch ziemlich prominent besetzt ist. Was war so Ihr Gedanke, als Sie das alles gesehen haben, Herr Dittmann?
Ja, erstmal natürlich eine grandiose Entwicklung ja. Ist ja noch ein zartes Pflänzchen, was keimt. Und ich freue mich natürlich über die Nominierung und hoffe, dass alle Stadtlohnerinnen und Stadtlohner und auch gerne natürlich aus den umliegenden Gemeinden und Kommunen uns dabei unterstützen beim Voting. Und ja, wer weiß, vielleicht haben wir ja Außenseiterchancen.
Wer weiß. Jede Stimme zählt in jedem Fall. Und den Link zum Voting packen wir natürlich nochmal in die Shownotes dieser Folge. Kommen wir zum harten Rathausalltag, Herr Dittmann. Wenn ich das so richtig verfolgt habe in den Medien in den vergangenen Tagen und Wochen, hatten Sie hier ein paar turbulente Tage. Stichwort Fusion der SVS-Versorgungsbetriebe mit den Stadtwerken Stadtlohn. Die sollte jetzt und soll nun in die zweite Phase eintauchen. Und nachdem die Städte Ahrensfrieden und die Gemeinde Südlohn schon grünes Licht gegeben hatten, gab es dann am 6. April eine Ratssitzung hier in Stadtlohn, in der es dann doch so zu der ein oder anderen Kontroverse auch kam. Können Sie mal schildern, woran sich die Gemüter letztlich in Stadtlohn so erhitzt haben?
Ja, klar. Es ist natürlich so, wenn man mit insgesamt 5 Verhandlungspartnern, weil auch die Westenergie an beiden Unternehmen etwa ein Drittel der Anteile hält, am Tisch sitzt, gibt es an der einen oder anderen Stelle eben halt einen Konsens. Mhm. Und in Stadtlohn war insbesondere die Frage nach dem Firmensitz sehr kontrovers diskutiert, weil im Verhandlungsergebnis zwar der formelle Firmensitz nicht nach Stadtlohn kommen wird, was am Ende aber in meiner oder auch in der Bewertung vieler zunächst mal wirklich nur eine juristische Position ist, im Handelsregister eingetragen, weil was mir viel, viel wichtiger war, war den Standort hier in Stadtlohn zu sichern, dass wir das Gebäude an der von Ardennestraße auch weiterhin als Kundenstützpunkt vorhalten, die Bürgerinnen und Bürger somit jetzt außer einem vielleicht dann neuen Namen natürlich des Unternehmens, Mein Werk soll es ja heißen, keinerlei Veränderungen erfahren, ihre Ansprechpartner behalten und. Und das war natürlich, wie gesagt, im politischen Raum einerseits diskussionsbedürftig und zum anderen gab es noch andere Belange, die jetzt bei den Gremienbesetzungen des Aufsichtsrats, der Gesellschafterversammlung nochmal ein Thema waren. Und das dritte Thema war nochmal, das wäre jetzt hier an der Stelle aber zu komplex, das zu erläutern, das Thema Wasser. Wie aber jeder weiß, ist das Trinkwasserreservoir für die drei Kommunen, die drei SVS-Kommunen, liegt zwischen Stadtlohn und Südlohn, aber überwiegend auf Stadtlohner Gebiet. Und unsere Entwicklungsmöglichkeiten sind natürlich durch diese Einschränkung eingeschränkt und das war politisch auch nochmal diskutiert. Wir nehmen diese Punkte mit und werden die in die weiteren Verhandlungen mit einbringen. Und die nächsten Schritte werden jetzt sein, dass es wirtschaftliche Bewertungen beider Unternehmen geben wird. Und das, was verhandelt worden ist und jetzt von allen Räten auch so verabschiedet worden ist, muss jetzt natürlich auch noch in Vertragswerk gepackt werden.
Vielleicht um es nochmal ganz klar zu machen, warum ist aus Ihrer Sicht das, was verhandelt wurde, denn ein gutes Ergebnis für Stadtlohn?
Weil es natürlich auf lange Sicht uns die Möglichkeit gibt, dass wir den Standort hier vor Ort behalten. Wichtig ist in dem Zusammenhang noch zu erwähnen, dass für gewisse Entscheidungen, beispielsweise Eröffnung, Schließung eines Standortes, den Wirtschaftsplan, wichtige, wesentliche Unternehmensentscheidungen, nicht eine Zweidrittel- oder einfache Mehrheit erforderlich ist, sondern die Zustimmung aller kommunalen Gesellschafter. Und das haben wir rein verhandelt. Und wir haben, wie gesagt, auch noch mal ein starkes Statement für den Standort in Stadtlohn rein verhandelt, wo ich sagen muss, das wiege ich persönlich jetzt einfach höher, weil es langfristig und nachhaltig wirkt als vielleicht kurzfristig den Firmensitz zu bekommen und vielleicht sind später dann wieder Entscheidungen erforderlich, die uns den Firmensitz möglicherweise wieder wegnehmen würden. Und in der größeren Gesellschaft sind wir auch ein kleineres Glied und hätten gar keine Einwirkungsmöglichkeit. Und deswegen glaube ich, langfristig betrachtet, das bessere Ergebnis.
Also aus Ihrer Sicht vieles bekommen und ein bisschen was abgegeben.
So darf man es auch gerne sagen.
Herr Dittmann, jetzt ist der Podcast natürlich ein lokaler Podcast. Gleichwohl kann man in diesen Tagen keine Sendung machen, ohne über das Thema zu sprechen, das letztlich die ganze Welt in Atem hält. Das ist der wirklich grausame Angriffskrieg in der Ukraine. Millionen Menschen machen sich zurzeit leider oder müssen sich auf den Weg machen, um ihr Land zu verlassen, die zerbombten Städte zu verlassen. Einige von denen auch in Richtung Deutschland, einige auch in Richtung Stadtlohn. Wie ist Stadtlohn auf diese Herausforderung, die sich daraus ergibt, eingestellt?
In meinen Augen sehr gut. Wir haben natürlich alle mit Entsetzen diesen schrecklichen Angriffskrieg von Russland und insbesondere von Wladimir Putin in der Ukraine in den Medien weitestgehend natürlich erlebt. Und die Betroffenheit war natürlich sehr groß, auch bei den Stadtlohnerinnen und Stadtlohnern. Aber gleichzeitig kam auch eine Menge Hilfsbereitschaft auf. Und das hat mich tief beeindruckt. Wir haben über 60 Angebote für Wohnraum bekommen, wo Menschen, ich sag mal, von dem leerstehenden Büro in ihrer Wohnung bis hin zu, ich habe ein gesamtes Haus, was leer steht, angeboten haben. Und wir in vielen Fällen halt den Geflüchteten, ja, ich sag mal, nicht nur ein Dach über den Kopf geben konnten, sondern auch eine Familienanbindung, was natürlich auch im Alltag sowohl für die Geflüchteten als auch für uns als Kommune sicherlich viel, viel Besseres ist, als wenn wir große Unterkünfte hätten, wo auf engem Raum mit allen sozialen Konflikten, die dann entstehen können, Geflüchtete untergebracht werden. Wir haben beispielsweise viele Aktionen auch in Stadtlohn hier der Solidarität erleben dürfen. Spontan fallen mir die Stadtlohn Voices ein, die ein Benefizkonzert gegeben haben. Wir haben einen jungen Mann gehabt, der ein Bild gemalt hat, das versteigert wurde. Wir haben, ich sag mal, so viele solidarische Aktionen gehabt, die auch eine Menge Geld zusammengebracht haben, damit wir hier vor Ort auch noch Angebote für die Geflüchteten machen können. Unsere Impfpaten, die seinerzeit ältere Menschen zum Impfzentrum begleitet haben, haben sich jetzt sozusagen in Fluchtpaten umbenannt und helfen den Geflüchteten auch, sich hier im Alltag zu integrieren. Weil ich glaube, gerade der Alltag ist für die Menschen, die auf der Flucht sind, enorm wichtig. Und es ist sozusagen auch eine gute Vorbeugung gegen andere Probleme, die jetzt aus der Flucht heraus entstehen können.
Ich glaube, da müssen wir nicht drum herum reden. Schwierige Zeiten, in denen wir momentan leben müssen. Da ist es nicht immer ganz einfach, optimistisch zu bleiben. Das sehe ich bei mir selbst manchmal auch. Gibt es vielleicht trotzdem etwas, auf das Sie jetzt ganz persönlich in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht auch mit Freude blicken?
Ja, ich meine, klar, grundsätzlich ist es ja so, das Frühjahr, / der Sommer steht vor der Tür.
Das hilft, ja.
Das Wetter wird besser, die Sonne ist öfter mal am Himmel. Das wird das Gemüt einerseits sicherlich schon auch ein bisschen anheben. Nichtsdestoweniger freue ich mich als Bürgermeister natürlich, dass wir vom 6. bis zum 8. Mai Ausrichter des Berkel-Festivals sind. Das Berkel-Festival hat seine Historie darin, dass sich die deutschen und die niederländischen Kommunen oder Berkel-Anrainer zusammengefunden haben und jährlich sozusagen im Wechsel mal auf niederländisch, mal auf deutscher Seite das Berkel-Festival ausführen und ausrichten, Entschuldigung. Und wir sind halt dieses Jahr der Ausrichter des Berkel-Festivals und werden sicherlich auch mit einem richtig guten Programm an den Start gehen können. Der Freitag steht unter dem Motto, der Tag ist für die Jugend. Es wird ein Hip-Hop-Act auf dem Markt geben mit Live-Musik. Es gibt ein ein Beach zwischen Rathaus und Kirche, wo wir Sand in die Innenstadt fahren und eine Chill-Zone vorhalten. An der Berkel klappt es ja noch nicht ganz, da sind wir ja momentan am Bauen. Aber
Kommt Bausch- noch.
Genau, Baustelle ist ein gutes Stichwort. Wir werden es auch ermöglichen, das Baustellenareal soweit möglich natürlich zu besichtigen, da Führungen durchzuführen. Es ist geplant, unter anderem beispielsweise auch ein Frühstück auf der Bäckelbrücke, auf der Mühlenbrücke zu machen. Wir werden auch am Samstag insbesondere noch einiges an Live-Musik haben in der Stadt, sodass ja, so ein Partyabend entstehen soll. Und Sonntag wird es dann zum einen natürlich, das gehört auch dazu, den offiziellen Akt geben, aber zum anderen halt eben auch wird es eine Möglichkeit geben für Vereine und Verbände entlang der Berkel, sich beim Berkel-Festival auch aus allen Kommunen natürlich hier zu präsentieren. Und ja, der Fluss verbindet uns. Und jetzt wollen wir, wie gesagt, vom 6. bis zum 8. Mai freue ich mich natürlich, sowohl die Stadtlohnerinnen und Stadtlohner, sowie natürlich auch die Menschen hier aus der Region zum Berkel-Festival hier in Stadtlohn begrüßen zu dürfen.
6. bis 8. Mai ist notiert. Herr Dittmann, sind wir schon am Ende unseres Gesprächs angekommen? Bleibt mir noch die Überleitung zu unserem Schwerpunktinterview für diese Folge. Dafür werde ich gleich mit Matthias Wesker, das ist der Leiter des Fachbereichs 3 hier im Rathaus, über den aktuellen Haushalt und die Finanzen der Stadt Stadtlohn sprechen. Wie ich finde, ein richtig spannendes Thema, weil es letztlich alle Menschen betrifft. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sollten in jedem Fall dranbleiben und dürfen gespannt sein.
Ja, ich freue mich und sage auch vielen Dank, Herr Terwest, für das lockere und entspannte Gespräch.
Sage ich auch. Danke und bis zum nächsten Mal.
Podcast zur Sache.
Wir werfen heute einen Blick auf den Fachbereich der Stadtverwaltung, ohne den so gut wie gar nichts laufen würde. Und das ist, wie könnte es anders sein, die Fachabteilung für Finanzen. Dazu begrüße ich an meiner Seite heute Matthias Wesker, der den dazugehörigen Fachbereich bei der Stadt Stadtlohn leitet und der uns seine Arbeit ein bisschen näher vorstellen will. Herzlich willkommen, Herr Wesker, im Podcast.
Hallo, dankeschön.
Herr Wesker, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Party und werden gefragt, was Sie so in Ihrem Fachbereich den ganzen lieben langen Tag machen. Was antworten Sie?
Ja, ja, wir versuchen das Geld beisammen zu halten.
Das ist gut.
In einem Satz zusammengefasst. Im Konkreten geht es dann darum, um alles, was mit Geld zu tun hat. Wir kalkulieren die Gebühren, ermitteln die Höhe der Beiträge. Anfang März sind die ganzen Beitragsbescheide verschickt worden, etwa 9.000 Bescheide an ja, nahezu alle Stadtlohner Haushalte. Ja, als nächster Schritt ist dann die Zahlungsabwicklung bei uns auch mit angesiedelt, inklusive der Vollstreckung. Da war eine Kollegin, die mal auch kürzlich sagte, ja, wir begleiten die Schuldner vom Knöllchen bis zum Knast. Ist jetzt vielleicht
eine, treffend.
Genau, eine eher theoretische Aussage, aber rechtlich durchaus möglich. Ansonsten sind noch Beteiligungen, Stiftungsverwaltung bei uns mit angesiedelt. Haushaltsplanung nimmt einen großen Teil der Zeit ein und eben die Jahresrechnung.
Stichwort Haushaltsplanung. Vor kurzem hat ja der Rat der Stadt Stadtlohn den Haushalt für 2022 verabschiedet. Eingebracht hat diesen Haushalt wie immer Ihre Fachabteilung. Wenn ich an sowas denke, stellt sich mir natürlich als erstes die Frage, wie macht man eigentlich einen Haushalt für eine Stadt?
Also wir starten mit einer hausinternen Beratung von der Kämmerei mit den Fachabteilungen. Und am Ende dieser ganzen Gespräche haben wir dann einen Entwurf, der durch den Bürgermeister bestätigt wird und in den Rat eingebracht wird. So nennt man das. Gleichzeitig mit der Einbringung in den Rat gibt es dann eine Auslegung für die Öffentlichkeit auch, mit der Möglichkeit, dann eben Stellung zu nehmen und Einwendungen zu erheben durch Einwohner und Abgabenpflichtige. Und im Anschluss tagen dann die einzelnen Ratsfraktionen und beraten sich in Haushaltsklausuren. Dann nimmt man sich oder nehmen die Fraktionen sich auch sehr viel Zeit für. Und weil es eben Hobbypolitiker sind, finden die auch alle am Wochenende statt.
Ja.
Und in diesen Haushaltsklausuren werden dann eben eigene Fraktionsanträge erarbeitet, in denen dann die Fraktionen eigene Schwerpunkte setzen können und eben Änderungsvorschläge dann zum Haushalt stellen können. Diese Fraktionsanträge werden dann vorgestellt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Und in der anschließenden Ratssitzung erfolgt dann eben die Beratung und hoffentlich dann die Verabschiedung des Haushaltes. Da ist eigentlich so, dass in der Vergangenheit es immer eine gute und ja professionelle Zusammenarbeit auch der Fraktionen gab. Und man hat am Ende immer einen Konsens gefunden. In diesem Jahr gab es sogar einen einstimmigen Beschluss zum Haushalt.
Ist das selten?
Ja, üblicherweise, also eine Mehrheit hat es eigentlich immer gegeben in den letzten Jahren, auch in der ersten Beratungsrunde, aber eine einstimmige Verabschiedung eigentlich selten, ja,
das stimmt. Also passt das sehr gut.
Ja, genau, das war, am Ende konnten alle mit dem dann so beratenden Haushalt leben. Ja, dann haben wir eben den Ratsbeschluss und dann haben wir den verabschiedeten Haushalt, der dann zur Aufsichtsbehörde gesendet wird. Die hat dann nochmal einen Monat Zeit zur Prüfung. Und im Ergebnis, wenn von da grünes Licht kommt, haben wir dann einen rechtskräftigen Haushaltsplan, nennt sich das. Und das ganze Verfahren ist oder klingt vielleicht formell, ist aber vom Gesetzgeber auch so vorgeschrieben und bildet dann eben den finanziellen Handlungsrahmen, den Verwaltung und Politik dann eben haben für das eine Jahr. Eben unter Beteiligung und Einbeziehung aller Betroffenen hat eben auch den Grund, dass man jetzt nicht von heute auf morgen vielleicht ein größeres Projekt einfach umsetzen könnte, weder die Verwaltung noch die Politik, sondern das Ganze halt auch in den demokratischen Prozess mit eingebunden ist.
Also schon ganz viele Prüfinstanzen, die nochmal genau drauf gucken. Heißt aber für Sie auch, wenn mal irgendwo vielleicht ein kleinerer Fehler drin ist, der wird auch gefunden.
Ja, gut, es gucken genug Leute drauf.
Jetzt haben Sie es gerade schon geschildert, so ein Haushalt enthält immer verschiedene Faktoren, verschiedene Dinge. Das letztlich wie in jeder Familie und jedem Unternehmen auch. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele laufende Posten, die so Jahr für Jahr immer wieder auftauchen. Ja, genau. Es gibt aber auch wahrscheinlich Sonderausgaben und Sonderprojekte. Können Sie uns mal schildern, wer letztlich dafür verantwortlich ist, dass Projekte ihren Weg in den Haushalt finden?
Genau, letztendlich alle am Prozess Beteiligten. Also es ist bei dem Haushalt so, dass der einen mehrjährigen Zeitraum auch umfasst. Also beispielsweise bei dem Haushaltsplan 2022, der jetzt verabschiedet wurde, ist es so, dass nicht nur das Jahr 2022 abgebildet wird, sondern auch die drei folgenden Jahre 23, 24 und 25. Mhm. Das heißt, die mittelfristige Planung wird dann auch schon dargestellt. Und für den Haushaltsplan 2023 würden wir uns dann, ich sag mal, alles ein Jahr vorziehen und haben ja auch schon eine Grundlage, auf der wir starten können. Aktualisieren das dann natürlich und ja gut, neue Projekte können dann eben, genau, das war ja die eigentliche Frage,
ja.
Natürlich im Laufe des Jahres irgendwie reinkommen. Entweder hat die Verwaltung da irgendwie Handlungsbedarf erkannt oder in Ausschüssen oder aus der Politik kommen Wünsche auf, die dann mit eingearbeitet werden oder von Vereinen oder von Bürgern, dass im Laufe des Jahres mal irgendwie an die Verwaltung herangetreten wird. Da tut sich eine Nachbarschaft zusammen und weist darauf hin, dass da jetzt wieder viele jüngere Familien sich angesiedelt haben und der Spielplatz bitte aufgewertet werden soll, zusätzliche Spielgeräte aufgestellt werden sollen, als praktisches Beispiel mal genannt.
Sie haben gerade gesagt, also man kann im Prinzip auf die Verwaltung zugehen. Wie funktioniert das konkret? Also inwieweit haben die Menschen in Stadtlohn die Möglichkeit, Vorschläge einzubringen? Was muss man tun?
Zum einen, genau, wie Sie gerade sagten, kann man sich direkt an die Verwaltung wenden, an jeden Mitarbeiter eigentlich im Rathaus oder auch an den Bürgermeister im Bürgermeisterdialog. Alternative ist, dass man über die Politik geht. Es gibt ja in jedem Wahlbezirk gewählte Vertreter und die Fraktionssitzungen sind öffentlich, die tagen etwa einmal im Monat mindestens. Die Kontaktdaten der einzelnen Parteien sind auch auf der städtischen Website zu finden oder die haben ja auch eigene Internetauftritte. Also kann man sich jederzeit an jeden Beteiligten wenden. Es
gibt ganz viele Einfallstore, wenn man denn möchte.
Genau.
Über den Haushalt 2022 haben wir jetzt kurz gesprochen. Ich glaube, über laufende Posten brauchen wir uns auch nicht zu unterhalten. Was sind denn die größten Sonderprojekte in dem jetzt aktuell abgebildeten Haushalt?
Die größten Sonderprojekte sind jetzt der Hochwasserschutz, was auch als größtes Projekt der ganzen Stadtgeschichte vielleicht anzusehen ist.
Ja.
Die Berkelmühle mit dem Mühlenplatz, die jetzt dann auch weiter umgebaut wird. Dann einige Tiefbaumaßnahmen, die man auch häufig als, ich sag mal, selbstverständlich vielleicht annimmt und auch nicht mal sieht, wenn die Kanäle unter der Erde verlegt werden. Aktuell dann eben Straßen und Kanäle in Wenningfeld als größeres Projekt. Und als Hochbaumaßnahme der Ersatzneubau der Kita Zauberwald am Friedhof, der auch dieses Jahr erfolgt.
Also das sind alles Millionenprojekte.
Ja, genau.
Das ist schon große Zahlen, mit denen Sie da jonglieren. Jetzt verfügt ja auch eine Stadt leider, kann man glaube ich sagen, nicht über unbegrenzte Finanzmittel. Welche Möglichkeiten hätten Sie denn, wenn Sie mal feststellen, dass es in irgendeinem Jahr mal deutlich enger wird als im Vorjahr oder geplant vielleicht auch?
Langfristig ist es genau wie im Privaten auch. Man kann nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt. Kurzfristig haben wir natürlich die Möglichkeit zur Kreditaufnahme. als öffentliche Hand ist, hat man auch eine sehr gute Bonität und vielleicht auch besseren Zugriff auf geförderte Kredite. Und ja, auch oder vor allem bei Investitionen ist es ja auch durchaus legitim, die dann auch anteilig über Kredite zu finanzieren. Langfristig muss man sich dann natürlich Gedanken machen, ja, ob man mehr Geld einnimmt oder weniger Geld ausgibt. Mhm. Also das Einfachste ist natürlich dann, Steuern und Abgaben zu erhöhen. Wir haben in Stadtland beispielsweise seit Jahren unterdurchschnittliche Steuersätze, im Vergleich zum Land sowieso, aber auch zum Kreis. Also wenn man auch in die näheren Nachbarschaft schaut, sind wir da ganz gut unterwegs. Wir haben kreisweit die niedrigsten Sätze, was die Straßenausbaubeiträge angeht. Ja, Einnahmeerhöhung könnte auch so Zuschussgeschäfte betreffen. Mhm. Ich sag mal, Musikschule, da könnte man die Gebühren erhöhen, Frei- und Hallenbad-Eintrittspreise erhöhen, Schülerbetreuung im Ganztag, sowas. Ja, weniger Geld ausgeben wäre dann eben die andere Seite. Fallen einem schnell die freiwilligen Leistungen ein, ja. Zuschüsse an Vereine, ich sag mal, ja, erweiterte Infrastruktur irgendwie bereitstellen, sei es Sportstätten, Stadthalle ist ja in den letzten Monaten auch immer wieder ein Thema gewesen.
Großes Thema,
ja. Genau, ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass sowas bereitgestellt wird. Kulturveranstaltungen sind ja alles freiwillige Aufgaben. Jetzt direkte Nachbarstadt im Norden Ahaus hat auch ein neues Spielplatzkonzept aufgestellt, haben weniger Spielplätze im Angebot. Mhm. Das sind natürlich auch alles Sachen. Umgestaltung, jetzt Overing Park steht an aktuell. Kürzlich stand in der Tageszeitung auch ein Artikel zur Umgestaltung im Losberg Park. Das ist irgendwie eine lange Liste, ja. Ist jetzt eine spontane Aufzählung. Da ist auch, genau, dass das klar ist, da ist nichts von irgendwie angedacht oder in der Planung und ich will jetzt damit auch gar nichts in Gang bringen. Das ist alles.
Sind nur diese Szenarien, genau. Also wir haben ja gesagt, was, an welchen Rädern und Schrauben sie drehen könnten man, für den Fall das.
Genau. Das wäre dann politisch nochmal zu diskutieren.
Genau. Man merkt, Herr Westcott, Sie stecken richtig, richtig tief in der Thematik drin, über die wir hier gerade sprechen. Was hat Sie ursprünglich an dem Job eigentlich gereizt?
Also es ist nicht so, dass ich im Kindergarten gesessen habe und gesagt habe, es ist jetzt mein Traumberuf, irgendwann später mal bei der Stadt zu arbeiten. Da war dann schon eher irgendwie Feuerwehr höher im Kurs. Ne? Aber dann irgendwie mit fortschreitendem Alter und wenn man sich Gedanken macht über seinen beruflichen Weg, war es dann doch ganz interessant und attraktiv, während der Ausbildung und dem Studium dann Geld zu bekommen, so eine Kombi-Ausbildung zu machen. Mhm. Dann bin ich auch ziemlich schnell im Finanzbereich gelandet, habe dann auch in Fortbildung noch weitere Studienabschlüsse erworben und fühle mich eigentlich ganz, ganz wohl bei der Stadt jetzt. Das passt.
Das passt.
Genau.
Gibt es irgendetwas, das Ihnen vielleicht nicht so gut gefällt?
Nein.
Vorsichtiges Nein.
Ja, vielleicht, vielleicht die allgemeine Situation der Kommunen. Es ist vor allem in NRW so, dass Kommunen Aufgaben übertragen bekommen ohne eine entsprechende Gegenfinanzierung oder ausreichende Gegenfinanzierung. Dann wird viel über Pauschalen geregelt, die dann meist auch nicht auskömmlich sind. Das ist halt etwas schwierig. Und als Punkt der letzten Jahre vor allem sind das so die Auswüchse in der Förderpolitik. Mhm. Also es ist so, dass natürlich Landes- und Bundespolitik mit Förderprogrammen auch eine gewisse Lenkungswirkung erzielen wollen. Nur es ist so, dass sich das Ganze zu wirklich hochbürokratischen Verfahren inzwischen entwickelt hat und da auch sehr hohe Reibungsverluste entstehen. Und selbst als wir als Bürokraten, die eigentlich auch jeden Tag mit Papier arbeiten, haben da wirklich Schwierigkeiten mit. Und dann ist noch das Problem da immer, den Spagat irgendwie hinzubekommen zwischen dem, was vor Ort wirklich notwendig ist und dem, was denn dann gefördert ist, was sich jemand in Düsseldorf, Berlin oder Brüssel überlegt hat, was man denn fördern möchte. Und
muss hier nicht immer Sinn machen, ne?
Ja, genau. Da muss man irgendwie versuchen, dass diese beiden Zahnräder ineinander passen. Und das ist alles. Ja, manchmal führt dann eben diese Kombination von einer geringen Grundausstattung an Finanzmitteln und so einem Förderwahnsinn manchmal auch zu Frust. Aber das ist ja schon ein hartes Wort jetzt. Wir sind ja auch als Stadtlohn nicht alleine unterwegs. Und über Verbände versuchen wir da auch Änderungen herbeizuführen.
Aber wenn man so will, der kleine Wermutstropfen in einem an und für sich schönen Job.
Ja, genau. Das kann ich so unterschreiben.
Herr Westcott, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Fand ich richtig interessant und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, unsere Arbeit auch mal vorstellen zu können.
Gerne.
Podcast News. Erste Wegweiser aufgebaut.
Der Bauhof hat die ersten Wegweiser des neuen Fußgängerleitsystems in der Innenstadt aufgestellt. Insgesamt soll es 32 solcher Wegweiser geben. An zentralen Stellen wie dem Marktplatz, dem Busbahnhof oder der Berkelmühle gibt es bald auch Übersichtspläne. Mit den neuen Wegweisern werden wichtige Einrichtungen und Ziele in der Innenstadt ausgeschildert. Außerdem gibt es künftig den Stadtspaziergang in Stadtlohn. Diese Route lässt sich durch einen laufenden Kiepenkerl unter den Hinweisschildern erkennen. Der Stadtspaziergang ist 5,5 Kilometer lang und führt an 28 sehenswerten Punkten in Stadtlohn vorbei. Fachbereich hat neue Adresse. Der Fachbereich Schule, Kultur und Sport ist umgezogen. Der Fachbereich ist jetzt im Rathaus im zweiten Obergeschoss zu finden. Vorher war er in der ehemaligen Vikarie an der Duffkampstraße ansässig. Seit dem 28. März ist das Team des Fachbereichs Schule, Kultur und Sport wieder wie gewohnt für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar.
Hüttcast – Lieblingsorte. Wie ist Ihr Name und was machen Sie in Stadtlohn?
Ja, mein Name ist Helmut König. Ich bin in Stadtlohn geboren, 1952. Und deswegen kenne ich Stadtlohn von Geburt an, bin hier aufgewachsen und bin 2003 zum Bürgermeister gewählt worden. Von daher kenne ich die Stadt natürlich durch meine 17-jährige Amtszeit sehr intensiv.
Was ist Ihr Lieblingsort in Stadtlohn?
Mein Lieblingsort in Stadtlohn sind eigentlich drei Orte, eine Verbindung von drei Orten, vom Marktplatz über die Mühlenstraße bis zur Berkel.
Warum gerade dieser Ort?
Es fängt an mit dem Marktplatz. Der Marktplatz in Stadtlohn ist ein Ort der Begegnung, strahlt Lebendigkeit aus. Wenn man hier auf dem Donnerstagsmarkt sich aufhält, spürt man diese Begegnung. Man spürt Geschichte durch die St. Otker Kirche, durch die Ehrenhalle, durch das Rathaus. Der Marktplatz hat sich gewandelt in den letzten Jahren zu einem Ort der Begegnung durch Wasserspiele, durch Sitzgelegenheiten, durch Informationsmöglichkeiten. Das ist ein Ort, in dem man sich gerne aufhält. Es gehört aber auch dazu, wenn man dann vom Marktplatz die Mühlenstraße heruntergeht bis zur Berkel. Auch hier ist ein Ort der Begegnung geplant, aber zunächst, wenn man auf die Berkel schaut, dann sieht man, dass hier die Berkel, die seit vielen Jahrhunderten durch Stadtlohn fließt, auch etwas zu sehen gibt. Ein Hochwasser zeigt zum Beispiel die Berkel als Gefahr, die gebannt werden muss. Deswegen haben wir ein Hochwasserschutzkonzept erarbeitet, dass die Berkel nicht über die Ufer tritt. Die Berkel hat aber auch manchmal ein Normalwasser, das heißt beim Normalwasser sieht man die Verbindung Billerbeck, Großfeld, Gescher, Stadtlohn. Dann fließt sie aber über Frieden auch in die Niederlande bis nach Zütphen. Auch ein interessanter Aspekt. Der dritte Aspekt der Berkel könnte ja auch sein, wenn Niedrigwasser ist. Ein Blick auf das Klima, wenn zu wenig Wasser da ist. Wasser ist ein Lebensmittel, sehr wichtig, muss man sorgsam mit umgehen, sodass die Berkel viele Facetten des Lebens zeigt. Steht man also auf der Berkelbrücke und schaut herunter auf die Berkel, hat man immer zu jeder Jahreszeit ganz interessante Aspekte. Neuerdings schaut man auch auf die umgebaute Berkelmühle. Außen ist sie schon fertig. Innen müssen erst die Arbeiten am Wehr fertiggestellt werden. Aber dann wird dies auch ein Ort der Begegnung sein, etwa so wie der Marktplatz. So wünsche ich mir das, dass man hier auch sich treffen kann, dass in der Berkelmühle die Jugend forschen kann. Es soll eine Forschermühle geben, es wird einen Aufenthaltsbereich geben, ein Café. Sodass ich mir vorstelle und ich auch jetzt schon feststelle, vom Marktplatz über die Mühlenstraße bis zur Berkel ist es eine gute Verbindung, die besuchenswert ist und man sich gerne aufhält.
Wann ist dieser Ort am schönsten?
Also der Markt ist am schönsten, wenn dort Veranstaltungen sind. Und ich bin gerne dort, wenn zum Beispiel der Weihnachtsmarkt stattfindet. Dann ist dort Leben, dann ist dort eine gewisse Stimmung, dann ist es früh dunkel, es ist eine schöne Beleuchtung. Dann hält man sich dort gerne auf und kann so die Lebendigkeit des Marktplatzes spüren. Die Berkel ist besonders schön im Frühjahr. Wenn es langsam grün wird, dann spürt man dort das Erwachen des Frühlings und dann halte ich mich gerne an der Berkel auf. Bin am letzten Sonntag nochmal da gewesen, habe mir die Baustelle angeschaut und man sieht aber auch, wie schön die Berkel da wird und wie es drumherum grün wird. Also gerade im Frühjahr ist die Berkel ein sehr schöner Ort.
Das war die dritte Folge des Podcasts. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, würden wir uns über Likes und Kommentare in den sozialen Medien oder über jeden anderen Kanal freuen. Wenn Sie auch künftig keine Neuigkeiten aus der Stadt Stadtlohn verpassen möchten, dann abonnieren Sie den Podcast doch ganz einfach jetzt im Podcast-Portal Ihrer Wahl. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Gute, good gone und tschüss, bis zum nächsten Mal. Podcast, der Stadtlohn-Podcast.